Pathfinder.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcast. Ich bin Mike und in diesem monatlich erscheinenden Podcast bespreche ich mit Gästen Verschiedenes rund ums Thema Rollenspiel. Das können Rollenspiele, Settings, aber auch rollenspielnahe Themen sein. Doch bevor es losgeht, möchte ich mich noch für euer Feedback bedanken. Es motiviert, weiterzumachen. Auch möchte ich euch noch auf folgende Änderungen aufmerksam machen. Wie ihr bereits gesehen habt, wurde das Logo des Podcasts aktualisiert. Auch ist der Podcast nun nicht nur auf iTunes, Spotify und Drachentöter.at vertreten, sondern auch auf Facebook und YouTube. Aber nun zur eigentlichen Episode. Heute sind bei mir Alex und Emanuel aka Manze. Gemeinsam reden wir über Pathfinder. Sämtliche Links dazu findet ihr in den Shownotes. So, aber nun zum Thema Pathfinder.
Heute geht es um Pathfinder. Mit dem Alex und mit dem Emanuel. Was ist Pathfinder?
Da lasse ich jetzt den Alex anfangen, der ist da besser bewandert.
Sagen wir so, Pathfinder wird immer so geregelt als D&D, nur anders. Es ist eine komplett andere Welt, das heißt eine eigene Story-Setting. Es ist halt der Planet Golarion und damit halt ein komplett neues Setting. Ich finde es ein bisschen offener und freier. Es ist regeltechnisch, haben sie ein paar Sachen geändert. Und Pathfinder hat nur eine Version. Weil in D&D gibt es, glaube ich, was? 5 Versionen?
Mehr. Sind wir jetzt nicht schon bei der 6er?
Also D&D selbst ist Version 5 am Markt, ja. Aber grundsätzlich die Settings, die es gibt, die offiziellen, da kannst du schon mal zwei Hände hernehmen.
Okay, ja, weil bei Pathfinder Black gesagt, hast den Unterschied, du hast halt eine Basis, eine Version, ja. Und du kannst halt sagen, gut, mit wie viel zusätzliche Regelwerke oder Kampagnenbänder oder kleine Unterwelten spiele ich. Die alle kaufe ich mir dazu und dann generiere ich mir im Endeffekt aus diesem Grundkonstrukt, aus dieser Welt, kann ich das entweder Strich nach Punkt spielen und irgendwelche Abenteuerpfade spielen, wie zum Beispiel das Erwachen der Runenherrscher ist so die Einsteiger-Pathfinder-Kampagne, die wir natürlich auch spielen. Wo du sagst, okay, die funktioniert und die spielt man laut durch. Bei uns wird es immer abgeändert aus persönlicher Präferenz. Oder man macht so, wie es jetzt zum Beispiel ich mache, oder halt ein Kollege aus der Pen and Paper Runden, der sagt, er nimmt diese gesamte Welt und ändert so ab, dass er seine eigene Story in diesem Grundkonstrukt, in dieser Welt und in diesem Regelsystem erzählt.
Das heißt, Golarion ist an und für sich so das Standard-Setting dann dafür.
Genau, da hat man halt, glaube ich, 3 große Kontinente und die haben halt eine Map und sind aufgebaut. Was sehr, sehr praktisch ist als Spielleiter, wenn man schaut auf die Karten und sagt, okay, da sind die Punkte, die haben Namen. Details, wie Städte, wie die jetzt genau sind, entweder kaufe ich mir diese Kampagnenbänder oder diese kleinen Heftchen, wo das halt genau drinnen steht, oder ich design mir das selber. Aber ich kann immer sagen, ich kann auf eine Karten zurückgreifen und kann sagen, gut, da ist was, da ist das, da ist das. Das ist sehr, sehr angenehm als Spielleiter, wenn man viel Background-Wissen hat, das man auch teilweise on the fly benutzen kann.
Wie kann ich mir dann Golarion uns vorstellen als solches? Wenn ich sage, okay, bei dieser wissen wir, das ist ein vordefinierter Kontinent bzw. Meere und so
weiter. Golarion hast du im Endeffekt einen Planeten. Du hast 3 Kontinente, sowas wie bei uns jetzt Amerika und Eurasien ist. Und Australien, da gibt es halt diese 3. Einer ist der tianesische, der asiatische, wo meine Kampagne spielt. Der zweite ist, ich glaube, Varisia.
Ja, Varisia ist ein Staat in diesem Riesenkontinent, ja. Ich mir vorher gesagt habe, also, der Name. Ich suche jetzt schon die ganze Zeit den Namen von Kontinent in meinem Kopf. Also, aber das ist auch so ein Staatengebilde, ja.
Genau, also da gibt es halt diesen Riesenkontinent, wo sie das meiste ausspielt und die meisten Kampagnen. Und dann gibt es noch einen Kontinent, den linken. Den weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht auswendig, weil den haben wir noch nie gebraucht oder noch nie damit gespielt.
Er kommt auch de facto, ne, sag nicht niemand, über die Jahre ist natürlich das ganze Setting gewachsen. Ja, du kriegst für jede Kleinigkeit kriegst du ein 30-seitiges Heftchen zum Kaufen, da wo alles genauestens beschrieben drinnen ist. Aber wenn man jetzt sagen würde, klischeehaft Pathfinder, ja, das spielt auf diesen Hauptkontinent. Ja. Ja. Ich kann sonst den Burschen nachschauen, was er heißt, aber es ist eh egal. Was ich noch vorher dazu erwähnen möchte, weißt du ja, du ist ja wenn du die Verbindung zu Dungeons & Dragons gezogen hast, ist ja logisch, dass irgendwie wie Dungeons & Dragons ist, weil es ist ja auch Dungeons & Dragons.
der Nachfolge im Endeffekt.
Nein, nicht der Nachfolge, es war die Edition 3.5, ja,
ja.
War der große Bruch. Da ist, genau. Ich glaube, Wizard of the Coast hat es aufgekauft, mhm, und hat ein fancy Kartenspiel draus gemacht mit Online-Verbindungs, bla 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 und Schnickschnackschnuck. Das war ja, glaube ich, 3.5 war die Hochzeit von Dungeons & Dragons. Ja, ich habe es persönlich gespielt, war richtig cool. Und dann natürlich, man will ein bisschen Geld rausschäffeln oder man muss aber was verändern, weil sonst kauft man nicht Edition 4. Und das ist im Bacher begangen. Und viele von den alten Autoren von 3 und 3.5 haben halt dann gesagt, okay, wir übernehmen jetzt das System, also das Grundkonzept von den Regeln. Mhm. Natürlich können wir es in den Dungeons & Dragons Setting machen, weil haben wir nicht mehr die Lizenzen dazu. Haben dann ein eigenes Süppchen gekocht und da ist ein Pathfinder rausgekommen. Also ich habe lange Zeit immer böse behauptet, Pathfinder ist Dungeons & Dragons 3.8, ja, also ein bisschen das 3.5er weiterentwickelt.
Ich glaube, der Grundtenor sagt, es ist 3.75.
Ja, wie ja immer. Also es ist, da haben sie halt die Wege gespalten von Dungeons & Dragons und Pathfinder. Ja.
Es ist aber schon interessant, dass das bei D&D ja 10.000 verschiedene Variationen bzw. Settings sind und bei Pathfinder eigentlich nur eine.
Mhm. Man kann sich auch selber adaptieren. Man kann ja zum Beispiel sagen, man kauft ein Technologieregelwerk, mhm, und bindet halt Aliens mit ein. Es gibt Steampunk-Städte. Man kann wirklich Hochtechnologie einbauen. Es steht teilweise wirklich drinnen, okay, zum Beispiel unter Feuerwaffen in einem Regelwerk, also Schusswaffen, fangen halt an mit wirklich diese Vorderlader-Geschichte, mit diesen Vorderlader-Repetierer, Vorderlader-Gewehre. Und du kannst sagen, okay, wie weit sind Schusswaffen in meiner Kampagne, in meiner Welt schon fortgeschritten, wie weit lasse ich es zu? Sage ich, Vorderlader sind selten, gibt es schon Repetierer, sind die in Entwicklung oder hat schon jeder Repetierer? Je nachdem ändert sich natürlich auch das Spielgefühl und das Grundkonzept. Was nehme ich ein? Nehme ich Steampunk ein, mache ich zum Beispiel, wie es ich mache, sehr, sehr High Fantasy, das heißt mit sehr viel Magie und sehr, sehr aufbauscht, viel Klischees auch drinnen. Und oder mache ich es eher sehr, sehr Low Fantasy und fahre halt wirklich auf, Magie ist ganz selten und oh mein Gott, ein Ogre und wir müssen uns zusammenreißen und wir ziehen jetzt nicht gegen drei Drachen auf einmal in die Schlacht. Das kann man sich als Spieler sehr, sehr gut selber richten, finde ich, und das finde ich sehr, sehr angenehm an Pathfinder.
Du meinst, du eher Spielleiter. Als Spieler riechst du leider selber gar nichts.
Ja, aber man redet sich im Normalfall mit den Spielleitern zusammen, hey, was machst du für Kampagne? Dass man entsprechende, ja, Charaktere generiert und sich darauf einstellt.
Nein, aber wenn ich jetzt mal so einen Grundtenor hernehmen darf vom Pathfinder an sich, jetzt, ich ziehe wieder im Vergleich zu Dungeons & Dragons, weil es einfach der bekanntere Kreis ist, oder man kommt von mir aus ein DSA nehmen, ist einfach das, dass es ist ein High-Fantasy-Setting, mhm, ja, und ein sehr klischeebehaftetes High-Fantasy-Setting, hat aber auch schon sehr viele Steampunk-Elemente, was die, ich sage mal, klassischen D&D-Sachen à la Neverwinter Nights oder Forgotten Realms nicht drinnen gehabt haben. Die waren zwar High-Fantasy, aber wie ich empfinde, null Technologie, ja, oder keine Vermischung aus Mechanik oder Magie, das gibt es in Pathfinder en masse.
Ja. Alles.
Naja, nein, es wird ein bewusster dargestellt. Ja. Also es gibt ja genug, nennen wir es Golem oder Konstrukte, die halt wirklich Steampunk as fuck sind. Entschuldigung, wenn ich das Ausdruck.
Ja.
Also das ist so vom Feeling her meines Erachtens der größte Unterschied zu einem Dungeons & Dragons Setting oder zu einem generellen High-Fantasy Setting. Eben das Steampunk und ja, diese, wie nennt man die Vermischung aus Magie und Mechanik? Ich weiß nicht, ob es da einen Ausdruck dafür gibt, das findet halt auch öfter statt. Also man merkt ja, das ist so ein bisschen an der Grenze zur industriellen Revolution hinspielend mit extremen High-Fantasy-Ansatz.
Es klingt relativ interessant. Also du hast ja gesagt, es gibt da dieses Asia, diesen Asienbereich mehr oder weniger, wird es wahrscheinlich den Rest oder der Hauptteil wird wahrscheinlich eher sowas wie europäisches Mittelalter,
genau,
sein.
Genau, also der Hauptbereich, also Entschuldigung, dass ich das auslassen habe, also der, wo die meisten Geschichten von Pathfinder spielen, so zwischen 80% und 90%, sind halt wirklich auf diesem klassischen Mittelalter-Setting, wie man es halt aus dem Neverwinter Nights oder sowas kennt, was im Endeffekt klassisches Fantasy-RPG ist, sprich wie in Dungeons & Dragons. Du hast halt deine Krieger, Kleriker, Magier, Zauberer und du hast halt eine Burg mit einem Adelsherrn und einem König oder vielleicht einem Kaiser. Also diese ganzen klassischen Klischees, das ist im Endeffekt das Grundkonzept von Pathfinder.
Ja, aber da muss ich da jetzt kurz widersprechen, weil genau das ist ja der Punkt. Ich meine, du hast das alles dabei,
ja,
aber du bist geschichtlicher gesehen schon fortgeschritten oder bist eigentlich schon eher Richtung industrieller Revolution hin unterwegs. Ja? Ja. Ich sage nicht, dass man an dem Punkt schon ist, aber du gehst schon in die Richtung. Ja? Bei einem Baldur's Gate oder wie sie alle heißen, ja, war da nicht einmal angedacht. Ja? Mhm. Aber das merkst eigentlich immer wieder bei Pathfinder, dass es geht schon in die Richtung von einer gewissen Form der Automatisierung hin, ja? Rein vom Gespür her. Man, es gibt Luftschiffe.
Ja.
Überlegt man sich das einmal. Es gibt Luftschiffe.
Mit Technomagie.
Ja, ja, genau. Das ist aber der springende Punkt. Das macht für mich den riesen Unterschied aus. Es ist nicht mehr mittelalterlich angesetzt.
Ja, aber du hast trotzdem... Also
du hast Aspekte, aber es ist nicht mittelalterlich. Genau.
Und es ist nicht alles in dem Steampunk-Setting. Es kommt darauf an, in welche Stadt und welche Region du gehst.
Natürlich, aber es ist vorhanden.
Ja, natürlich.
Um das geht es, ja. Und du triffst da immer wieder drauf. Mhm. Ja, ich glaube, selbst in Sandspitze leben sie nicht mehr wie im tiefsten Mittelalter. Ja. Ich meine, ich muss dazu sagen, Sandspitze ist das Anfangslevel. Ich glaube, jede Kampagne fängt da dran.
Ja.
Übertrieben gesagt.
Also so wie bei DSA das Undergast halt.
Ja, Level 1 Gebiet, sagen wir es einmal.
In dieser Stadt beginnt das Abenteuer.
Genau. Also wollte ich da jetzt nicht zu stark dämpfen, aber
nein, wie
gesagt, das Mittelalter ist da, ich würde sagen, in weiter Ferne, aber...
Ein Teilbereich,
aber es geht schon mehr steampunkiger Richtung industrieller Revolution.
Ja, aber es gibt halt noch jetzt keine Parteien, keine Demokratie, es ist so also großteils...
Kommt auf die Nation drauf an.
Und kommt drauf an, was die Spieler aus gewissen Städten machen. Da gab es ja mal ein paar Sachen, aber gut.
Das heißt, der Spielleiter ist relativ frei eigentlich im Definieren, wie es spielen will,
ja.
Von dem her. Ohne dass zu sehr Technologie einfließen muss oder... Überhand nimmt in Wahrheit.
Genau.
Aber magiearm ist eher unwahrscheinlich oder selten. Oder dass es gar keine Magie gibt. Also ein klassisches Mittelalter ohne Magie-Setting würde man dann eher nicht spielen.
Macht keinen Sinn. Also wäre wahrscheinlich möglich mit sehr viel Aufwand, aber ich möchte nicht wissen, wie viele Gegner man einfach schlichtweg ohne magische Unterstützung gar nicht mehr entgegentreten kann.
Nein. Und es ist auch, es nimmt dem System dann sehr viel an Fluss und sehr viel an Freiheit. Also Magie
und
ist schon.
Reiz.
Und ein Reiz, ja. Also Magie ist schon ein Reiz mit, okay, wieso funktioniert das? Ist die Explanation einfach so, it's magic. Warum fliegt das? Magie. Wieso ist da ein unendlich großes Loch im Boden? Magie.
Es ist für mich schon ein relativ interessanter Aspekt, wenn ich sage, ich kann in der Technologie-Stellschraube drehen, ich kann in der Feudal bis hin zu Demokratie-Schraube drehen und bei der Magie sollte man das dann eher vermeiden.
Nein, nicht vermeiden. Es gibt ein Mindestmaß, das ist, sagen wir so, ein gesundes Mindestmaß, das passt in das Setting und das sollte man wirklich verwenden, wo man sagen, okay, ich glaube, im Büchle steht drinnen, 30% ist, glaube ich, magisch begabt oder der Bevölkerung haben den Drang, dass Magier werden und effektiv, glaube ich, wären es dann zwischen, glaube ich, 3% oder sowas. Das heißt, es kommt halt darauf an, wie man es jetzt auslegt. Ich kann natürlich sagen, wie bei mir zum Beispiel, ist alles hochmagisch und die Post geht ab und bumm und gib ihm und überall fliegen die Fetzen. Oder du hältst Magie auf einem etwas lowing Level, wo du sagst, okay, du hast einen Magier in der Party oder vielleicht sogar zwei, je nach Konstellation. Aber du kannst nicht in jeder Stadt erwarten, dass du eine Magierakademie findest, dass du einen Alchemie-Shop findest, der die fancysten Sachen hat und dass du überall Zauberstecken und Stäbe kaufen kannst. Da musst du schon zu speziellen Locations und so gehen. Also da kann man natürlich auch drehen als Spielleiter, aber da ist halt ein gewisses Mindestmaß meiner Ansicht nach schon sinnvoll, dass man das wirklich einbaut.
Gibt es irgendwelche wirklich interessanten oder wichtigen Ortschaften, Städte oder Ähnliches?
Boah, das kommt auf, kommt auf die Gegend immer drauf an. Also wirklich interessant. Ich meine, was sind so, Sandspitze ist einmal so der Standard dann. Wie heißt die Hafenstadt nochmal, da wo so die Post abgeht? Magrimar, glaube ich, war das, oder?
Nein, Magnimar ist das, wo es aus einer Brücke, wo praktisch eine Titanenbrücke von den Runenherrscher, so ein abgefallener Teil steht da halt noch und aus dem bauen sie halt Golem, weil das ist ein magisches Material. Das ist eine Brücke, die halt zwei Kontinente verbunden hat und die Stadt ist unter dieser Brücke gebaut. Irrsinnig geiler
Fall. Nein, nicht die komplette Stadt, ein Stadtteil, also die Slums sind dort. Drunter.
Ja, die Slums sind drunter.
Aber ich meine, es gibt wahrscheinlich x Städte, die interessant sind, ja. Aber ich weiß, jetzt klischeehaft fällt mir eigentlich nur Magrimar und...
Magrimar, dann gibt es ja, Kermagar, im Endeffekt, das ist eine Stadt, die auf einem Dungeon gebaut ist, sprich, das ist eine Stadt auf einem leichten Berg, eine Ruinenstadt, und wenn man da weit genug runtergrabt, kommt man in einen Dungeon rein. das ist halt in dieser westlichen Szene, oder Urglin ist so diese typische Wüstenstadt, wo wir jetzt gerade mit einer Kampagne sind. Bei mir hingegen gibt es jetzt wieder die asiatischen Städte, wo ich habe zum Beispiel Goka, das ist jetzt die große, riesige Metropole, also wirklich mehrere tausend Leute, ich glaube 20.000 Leute oder sowas, also wirklich, wirklich groß. Und da ist es halt so, das ist halt eine Hafenstadt und die boomt halt wegen einem Handel und so weiter. Und ist halt die Zentrale. Dann gibt es halt andere Städte wie zum Beispiel, ich habe jetzt echt den Namen vergessen von meiner eigenen Kampagne, also von der Stadt in meiner eigenen Kampagne.
Ich glaube, es geht jetzt generell darum, wenn man es jetzt vom Regelsetting her betrachtet, was für Städte wichtig sind.
Oder und was interessant sind, also speziell, was jetzt ein Spielleiter überlegt, will ich das mit meinen Spielern spielen? Mhm. Oder ein Spieler, wo ich sage, okay, ich möchte das unbedingt sehen, weil da jeder davon erzählt hat, wie zum Beispiel Havena in DSA oder zum Beispiel Baldur's Gate oder New
International. Ja, da zum Beispiel gibt es, was noch gibt, eine Stadt mit einem Spinnenschloss, mit einer Spinnenkönigin drin, die das reagiert. Dann gibt es im Dschungel, gibt es halt im Endeffekt eine Dschungelruinenstadt, die von einem Affenkönig, dem Wukong, praktisch geleitet wird. Also es gibt sehr, sehr viele weirde Locations. Dann gibt es halt in, wie heißt das, Alkenstar, das ist eher da, wo die industrielle Revolution ziemlich weit ist. Also da, die Städte dort sind so, da findet man technologischen Kram, wie halt Luftschiffe und halt fortschrittliche Feuerwaffen und so Zeug. Es kommt halt immer darauf an, was will ich als Spielleiter, was will ich meine Leute bieten und wohin zieht es jetzt meine Party, wenn ich eher noch Optionen gibt, wohin reisen sie.
Ja, aber es ist jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt mal das Grundregelwerk hernehme, sind jetzt die Orte nicht zu genau beschrieben. Ja, also da muss ich jetzt in Verlag einmal bei der langen Nase nehmen, die Milking the Cash Cow, naja, du kannst halt über jeden Kontinent einmal ein dickes Büchlein kaufen und da gibt es für jede Nation dafür nur so ein kleines Heftchen mit genauen Infos und Pipapo und Schnickschnack Schnuck, das Ganze natürlich nicht gerade kostenfreundlich. Ja, was soll man jetzt dazu noch sagen?
Ich habe schon mitgekriegt, dass es um die 100 Hefteln gibt momentan für Pathfinder 1, bei den dünnen.
Ja, genau. Und die sind natürlich, ich glaube, der kostet 1,20 Euro.
Circa sowas zwischen,
zwischen 16 und 20 Euro.
Hat so 40 Seiten Umfang und Entschuldige, das ist Milk gegen die Cash Cow. Wenn man es braucht. Man muss es natürlich nicht nehmen, keine Frage. Aber da sind halt eben diese ganzen fluffigen Sachen beschrieben. Ich glaube, es gibt dann eben ein reines Regelwerk, mal so sagen, die auf rein nur für diesen einen mittleren Kontinent. War das nicht, sind es nicht die sieben Seen oder wie das Ding heißt?
Ja, Moment, es gibt ein reines Fluff-Regelwerk, ja. Das ist, nein, ist nicht die siebte See.
Nein, nicht die siebte See, aber Nation der sieben Seen.
Ja, irgendwie so heißt es.
Ja, ist de facto egal. Mhm. Aber wenn ich jetzt einmal ein bisschen Kritik an dem System anbringen darf, es ist halt so, man kommt mit dem Grundregelwerk schon relativ weit, muss ich mal sagen. Aber rein flufftechnisch geht es ohne Zusatzkäufe, glaube ich, nicht wirklich. Außer man hat selber genug Fantasie. Ja. Mhm. Und natürlich gibt es dann für alles ein Zusatzregelwerk und ein Zusatzregelwerk zum Zusatzregelwerk. Wie viel dicke Bänder gibt es schon? Sind wir schon bei 8 oder nein?
Nein, da haben wir schon mehr. Wir sind schon gut bei 10.
Ich glaube, Monsterhandbücher gibt es irgendwas bei 7 oder 8.
Ja, nein, ohne Monsterhandbücher, ohne Spielleiterhandbücher, glaube ich, gibt es
Expertenregel, Grundregel, Klassen, Völker, Kampf, Magie, Okkultes.
Ja, hast du die Experten schon gesagt?
Experten habe ich drin.
Okay, ja.
Okkultes war dann das. Loot-Regelwerk.
Ja gut, das ist...
Es gibt nur alternative Kampfregeln, aber die spielt keiner, weil es ist ein bisschen mau in meiner Hinsicht. Das war das 9. Was mir gerade einfällt. Und ich weiß, dass es noch eins gibt. Das Technologie-Regelwerk.
Ja, aber das ist das Technologie nicht so dünnes Heftel.
Ist das nur so dünn?
Also was ich weiß, ist das so dünnes Heftel.
Ja. Das Loot-Regelwerk und das Spielleiterhandbuch.
Ja, gut.
Gut, aber im Endeffekt so sagst du zwischen 8 und 10.
Eben, und das sind aber 10 so richtig schöne dicke Schmöcker. Man braucht man natürlich nicht zum Spielen, aber kennen wir, es ist bei jedem Pen and Paper gleich. Nein, man fängt mit einem Grundregelwerk an, dann hört man 20 Birchen, wo man die Hälfte davon womöglich nicht braucht.
Ja, ich schaue gerade in Richtung DSA, ja.
Ja, gut. Mein DSA ist ja genauso ein Regelmoloch.
Ja, von dem abgesehen. Apropos Regelmoloch, du hast gesagt, es gibt ja ein Spielerhandbuch und jede Menge Zusatzvariationen, was man machen kann. Was gibt es eigentlich so für 0815 Rassen und Berufe oder was?
Oh, viel, sehr viel. Rassen im Endeffekt das Klassische von Menschen, Elf, Zwerg, Halbelf, Halbzwerg gibt es nicht, Halborg, man kann Org spielen.
Warum gibt es eigentlich kein Halbzwerg? Das war mal eine gute Frage.
Oder Halbmenschen.
Nein, es gibt ja manche Systeme, die Halbente.
Schon?
Ja.
Geil.
Das war sie deswegen, weil das von RuneQuest im Prinzip so der Tick war damals.
Ah, okay. Na, aber Halbente wissen sie jetzt nicht, dass es gibt. Wobei, es gibt ein Regelwerk, die kann man sich selber Rassen generieren.
Ja, weiß ich, wo Trauer, Tann und Troxe oder sowas rauskommen, ist wirklich große, vierarmige, geflügelte Kreaturen, wo wir gedacht haben, so, Alter.
Okay, ja, nein, aber standardmäßig, du hast das Standard-Fantasy-Rassen, also Elf, Ork, ja. Troll, also Halb-Ork eigentlich, ja. Mensch.
Zwerg, dann ja. Gibt es halt in die erweiterten Regeln halt zum Beispiel Strix, wo sie im Endeffekt geflügelte Menschen sind, Tengus,
Tieflinge,
Undinen, Vishkainas sind so eine Art Schlangenwesen, Nagajis oder Nagas sind Echsenwesen dort.
Gehen wir davon aus, dass Zentauren auftauchen?
Nein, Zentauren nicht. Also wirklich nur großartig, okay. Nur was Humanoides, weil du hast im Pathfinder das Problem, alles was aus der Humanoiden-Schiene, sprich zwei Fierce, zwei Hände aufrecht gehend ausfällt, bist schon ein Monster. Es gibt die Möglichkeit, wirklich Monster zu spielen, nur der Herausforderungsgrad vom Monster wird dann vom Spielerlevel angezogen.
Mhm.
Das geht, aber das ist...
Okay, zu dem kommen wir dann später nochmal, was ein Herausforderungsgrad ist. Es ist schon interessant, dass du wirklich nur unter Umständen oder mit Anführungszeichen Humanoide spielen kannst.
Mhm. Ja, schon zwei. Na ja, gut, der Rest wird ja das Monster angesehen. Ja, was heißt das Monster unbedingt angesehen, aber wie kulturschaffende Wesen kannst du, glaube ich, zum Großteil spielen.
Genau.
Und wie gesagt, es gibt eigentlich ein eigenes Regelwerk, da kann man sich eine eigene Rasse erstellen, wie es einem grob passt.
Ja.
Aber sonst.
Aber in diesen Regeln ist das Einzige, was wirklich aus der humanoiden Schiene ausfällt, bleibt gesagt, wirklich die Strix, weil sie permanente Flügel haben, also permanent fliegen können. Mhm. Und halt, na gut, es gibt im Technologieregelwerk, kann man sogar Androiden und so spielen. Also es gibt Dürger, also Dunkelzwerge, Redfolk gibt es, Kitsune, die ganze Palette.
Also, ja. Alles, was man irgendwo schon mal gehört hat, zusammengefasst in Wahrheit.
So ziemlich. Ja, natürlich. Ich meine, dass das Rahlen nicht neu erfinden ist, klar.
Mhm. Ja. Also man hat wirklich sehr, sehr viel und genug Auswahl.
Und die Naga sind dann sowas eher wie so Riesenschlangen mit Händen. Kann man das so vorstellen?
Ja.
Also die typisch klischeehaften Fantasy-Naga halt, wenn man sie in einem World of Warcraft oder irgendwo auch hat.
Genau.
Sie haben es rauchend nicht gefunden.
Ja.
Man nimmt halt überall, man bedient sich mal aus dem Gewürzkästchen von den anderen Herstellern und schaut, was man sich selber zusammensetzt.
Und welche Berufe, man außer jetzt Magier und Krieger und was gibt es da sonst?
Also Berufe oder Klassen? Also wirklich Klassen.
Okay.
Weil es unterscheidet.
Ja, ich meine, wie gesagt, ich habe jetzt explizit wegen Berufe gefragt, weil ich weiß, dass manche Systeme Berufe nennen, andere sagen Klassen, andere sagen wieder irgendeine andere Spezifikation. Deswegen, also was für Variationen habe ich da?
Klassen. Natürlich die ganze klassische Schiene wie Krieger, Barbar, Magier, Zauberer, wichtiger Unterschied zwischen Hexenmeister und Zauberer. Dann halt Barbar, es gibt Ritter, unter Abwandlung ist der Samurai, dann gibt es Schützen, Beschwörer eigene, das heißt, es gibt sehr viele magische Klassen auch und auch sehr viele nicht magische. Du hast die Verbindung drinnen, wie zum Beispiel gibt es in, wie heißt der, Kriegspriester, der benutzt göttliche Magie, aber steht trotzdem ganz vorn. Schamanen teilweise, komischerweise, sind auch, haben eine ziemlich hohe Grundangriffsbonus-Progression, sind auch, obwohl sie Stufe 9 Sprüche kennen. Das ist ein bisschen so, ups, okay. Dann Hexen gibt es, das heißt, man kann wirklich klassisch so diese Hexe, diese Seehexe spielen. Es gibt halt zu jeder Rasse, also Unterarchetypen, wie zum Beispiel Seehexe, Kräuterhexe oder sowas.
Mhm.
Gutes Beispiel ist auch, es gibt die Inquisitoren, das ist auch eine Klasse und die sind auch ziemlich, ziemlich interessant, weil es gibt halt den Hexenjäger und den Bilderstürmer. Das sind auch Unterklassen, wo du sagst, okay, du spielst entweder vom Fluffy jemanden, der speziell auf die Hexenjagd ausgelegt ist oder jemand, der darauf ausgelegt ist, bei der Bilderstürmer magische Gegenstände zu zerstören. Mhm. Weil alles, was arkan ist, ist schlecht und gegen seine Gottheit. Und da hat man wirklich, wirklich sehr, sehr viel, sagen wir so, Auswahlmöglichkeiten. Mhm. Paladin, also im Endeffekt, das Klassenregelwerk ist groß und es gibt viel. Ja, Alchemisten.
Oder hast du das gerade selber gesagt, das ist ja schon wieder die erweiterte Form eben über das Klassenregelwerk und über Regelwerk X, Y, Z. Ja.
Mhm.
Aber sonst sind es eigentlich nur die Standardklassen, wie man es eh aus jedem Rollenspiel kennt. Ja. Also angefangen von einem Kleriker, Paladin, Waldläufer, Druide, Magier, Hexenmeister.
Also jeder, der Diablo spielt oder wie spielt.
Ja, ist eh erwartet. Mönche sind OP.
Ja, Dieb, schlag mich tot, wie sie alle lassen. Aber die Grundfacette, ja, was der Alex jetzt zum Großteil aufzählt, da sind schon wieder die Fancy McFans-Fans-Klassen, die was man
ja, natürlich.
In Regelwerk YYZ findet.
Den Kinetiker, der alles aushebelt,
ja, weil auch die Charakter schreiben auf,
ist. Okay, aber das führt mich zum interessanten Punkt. Und zwar, du hast gesagt, wir haben auf der einen Seite die nicht-magischen Klassen, dann die magischen Klassen und dann haben wir noch die Priester bzw. Klerikalen. Ist es bei dem System so, dass die Klerikalen und die magischen Klassen eins darstellen?
Ja, es gibt Unterschiede. Die Magie wird unterteilt in Arkane und göttliche Magie. Mhm. Es ist letztens 2 Jahren das okkulte Regelwerk rausgekommen. Da gibt es noch den Aspekt der okkulten Magie. Das lasse ich jetzt aber aus, weil es sehr, sehr speziell ist. Da wird halt regeltechnisch meistens unterschieden und halt auf lauftechnisch. Aber jetzt prinzipiell funktionieren dann an und für sich komplett gleich. Der größte spielerische Unterschied ist, jemand, der göttliche Magie benutzt, also zum Beispiel Kleriker oder Kriegspriester oder so etwas, können halt in Rüstung zaubern, weil arkane Magie verursacht Zauberpatzer. Stellt sich jetzt der typische Zauberer in eine schwere Rüstung und zaubert, ja, dann gibt es so eine nette, die nennen wir mal eine W1000 oder eine W10.000 Tabelle an witzigen Dingen, die dann passiert, wenn er
nicht also schafft. Die wächst der dritte Zeichen und solche Sachen.
Genau, oder alle Berge sind rundherum verkehrt rum und aus Käse oder es wachsen wie 20 Palmen aus einem Haus.
Da muss ich dir wieder mal unterbrechen, du hast jetzt schon wieder deine eigenen Partyerfahrungen da sehr viel reinbracht, um jetzt nicht irgendwelche anderen Leute zu verwirren. Es steht nirgendwo in einem Grundregelwerk drinnen, dass es da eine W1000-Tabelle gibt. Ja, das ist wieder so Stuff aus dem Internet.
Ja, ja, aber es frischt wirklich
Pathfinder. Ja, ja, natürlich, aber du musst ein bisschen Vorsicht walten lassen, weil wenn das jetzt wer hört, der glaubt, oh ja, da in einem Regelwerk ist die W10.000-Tabelle, ja, wo dann der Cheese Fall of Doom passiert. Ja, das ist nicht der Fall.
Es ist leider nicht im
Regelwerk. Man würfelt einfach nur drauf, schafft man die, also schafft man den Zauber oder schafft man nicht. Jetzt in der Rüstung, ja. Wollte mir nur kurz mal eingeschaut haben, ja. Um ein bisschen das Regelgewissen darzustellen. Ja.
Danke.
Ja, es ist, also Zauberpatzer-Tabellen gibt es grundsätzlich ja bei vielen Systemen. Nicht immer ausgearbeitet mit 1000 Variationen, aber dennoch.
Ja, aber wie gesagt, es gibt ja in dem, also in die Regelwerke ja keine ausgearbeitete Listen. Das ist halt wieder Fan-Made-Sache. Man ist super, wenn es sowas gibt, ja, aber. Nur, dass es vollständigkeitshalber erwähnt ist.
Und definitiv, ja. Gibt es eigentlich sowas wie die klassischen Psioniker?
Da fällt mir nur der Kinetiker ein, der im okkulten Regelwerk drinnen ist. Mhm. Der funktioniert aber sehr, sehr eigen, weil, sagen wir mal so, normal hat halt so ein Charakter so 2 bis maximal die magischen Klassen 4 Seiten Beschreibung in einem Buch, wo du sagst, okay, Übersicht mit alle Auswahlmöglichkeiten, was er halt hat, zum Beispiel jetzt beim
Ritter. Du hast echt noch nie Magierklasse gespielt, gell? Außer Texte einmal.
Was?
Also alleine, wenn ich mir da im Grundregelwerk in Druiden aufschlage, habe ich glaube ich 6, 7, 8 Seiten, weil es gibt ja 15 Unterkategorien von einer jeden Magierklasse. Wurscht, ob jetzt haben göttlich.
So oder okay, dann hast
du. Soll ich dir jetzt das Birkel umhauen, Herr Leiter, ja?
Nein, ich habe es echt nur im Kopf. Nein, aber der Kinetiker, glaube ich, ist irgendwie bei 18 Seiten eine Auswahlmöglichkeit, weil er funktioniert einfach so, er kann nicht zaubern, aber er hat magieähnliche Fertigkeiten. Das heißt, er nimmt so ähnlich wie bei Shadowrun, kriegst du so eine Art Entzug. Das heißt, du kriegst eigenen nicht tödlichen geistigen Schaden und dafür kann er halt gewisse magische Fertigkeiten hervorrufen. Die im Endeffekt, steht dann dabei, funktioniert wie dieser Zauber, nur zählt nicht als Zauber. Verursacht genau das Gleiche wie Hausnummer Feuerball. Er schmeißt dann Feuerball.
Die Idee dafür, diese Frage ist nämlich aus 2 Punkten gekommen. Nummer 1 ist das, weil ihr ja gesagt habt, die Technologie ist schon sehr weit fortgeschritten, ist so der Psioniker bei vielen Systemen ja das Trennmittel zwischen Magie und Nicht-Magie. Auf der einen Seite.
Also. Ja, man darf sich das jetzt flufftechnisch, glaube ich, nicht so vorstellen. Sondern es gibt dann wirklich die harte Schiene der Techniker, ja, die halt mit Technologie umgehen können. Ja. Oder was ich immer noch total mit Schuge finde, ist, dass die Klasse der Alchemisten hervorragend mit moderner Technologie umgehen kann.
Weil sie einen Bunsenbrenner benutzen, oder wie?
Ja, frag mich bitte nicht, wieso. Ja. Aber es ist in vielen Aspekten, gerade durch das, dass ja Pathfinder schon so ein Regelmoloch ist, muss ich auch dazu sagen, hinterfragt man das dann schon so oft und denkt sich, was haben sie die Autoren dabei gedacht? Ja. Oder irgendwann kommt man zu einem Punkt, wo man es nicht mehr hinterfragt. Ja. Weil es einfach schlichtweg keinen Sinn mehr macht. Ja. Und wie der Alex vorher schon gesagt hat, wenn du eine Erklärung suchst, wo dir das Buch keine gibt, dann ist es Magie. Punkt. Ja. Mhm. Da haben sie einfach die Faulheitskarten ausgespielt. Muss man auch ganz offen ehrlich gesagt dazu sagen. Aber eine Klasse, die was wirklich Technik kontrolliert, in dem Sinne als Klassenfertigkeit, nein. Vielleicht im Technologieregelwerk, aber da wisst ihr jetzt.
Ist das dann eher sowas wie ein Technomage oder sowas?
Also ein Technomancer.
Nein, nicht in der Hinsicht. Nein, auch nicht, wenn man sich jetzt vielleicht als Numenera vorstellen würde oder sowas.
Nein, eher von der Richtung wie bei Babylon 5 im Endeffekt. Oder, ja, eigentlich schon wie bei Numenera, ja.
Ja, nein, sowas eben nicht. Nein. Okay. Also Technologie ist da wirklich Technologie.
Das heißt, das verwirrt die Bezeichnung eigentlich mehr. Man stellt sich unter Umständen was anderes vor, was eigentlich dann ist, regeltechnisch.
Das verstehe ich jetzt nicht ganz, was du mit...
Wenn du jetzt sagst, die Technologie ist auf einem gewissen Level beschränkt, wie wir gesagt haben, und die Psionik ist in dem Sinne anders, und wir haben trotzdem diese technologiebezogene Schiene, diese starke.
Ja, der Kinetiker ist ähnlich wie ein Psioniker, aber er ist kein Psioniker. Er steht wirklich drinnen, der Kinetiker nimmt kinetische Energie aus seiner, sagen wir so, aus seiner Umgebung und bündelt diese halt.
Okay.
Und zum Beispiel jetzt, er nimmt die Energie aus der Sonnenstrahlung und haut er dann halt an jede Machtschub ins Gesicht. So auf die Art. Mhm. Also sein Primärangriff, er schießt der Energieblitze entgegen.
Mhm. Ja gut, ich glaube, dass einfach das Wort das, oder die Bezeichnung Psioniker schon ein bisschen irreführend ist. Was stellt man sich als Psioniker vor? Also für mich ist das immer nur als alter 40k-Spieler, na, irgendein so ein Kampfpriester, der auf einmal Blitze aus seinen Fingern fahren lässt, ja. Ja, natürlich gibt es das. Hast du dann, weiß ich nicht, irgendwie Blitz herbeirufen oder sowas? Ja.
Das ist genau das Interessante, weil für mich zum Beispiel ist ein Psioniker eher der sagt: Okay, ich bewege die, also nicht wie ein Kinetiker primär, sondern auch wie eher so ein Superaspekt, sondern eher im Sinne von: Ich zaubere nicht, aber ich steuere nur durch die Gedankenkraft. Betonung auf steuere. Nicht, ich lasse irgendwas passieren. Das heißt sowas eher wie Personen übernehmen und solche Sachen in die Richtung.
Da gibt es nur, was mir einfällt, übernatürliche Fertigkeiten.
Es gibt ein paar Zauber, die auf die Richtung hintrimmen, ja. Aber so direkt eine Mind-Control-Class, beziehungsweise diese Umgebung kontrolliert, gibt es eigentlich. Wisst du, man mag sein, dass es irgendein Bild im Internet gibt, aber mir spontan fällt da jetzt nichts.
Nein, mir fällt jetzt auch gerade keine. Wirklich nur solche Skills wie zum Beispiel eine Succubi, die sagt, komm her und ja, aber sonst nein. In die Richtung fällt mir auch nichts ein.
Wenn wir vorher gekriegt haben wegen die Regeln, wie stark differiert jetzt dann wirklich Pathfinder vom großen Onkel?
Das war es, glaube ich, der Manzi besser.
Differieren in Einzelheiten und in Kleinigkeiten. Ich meine, kommt jetzt darauf an, mit was vergleichen wir es? Vergleichen wir es mit D&D 3.5, mit D&D 4 oder mit D&D 5?
Also ich würde mal sagen, mit 4 auf alle Fälle nicht.
Ja, okay, das ist schon mal gut.
Ja.
Obwohl das anscheinend trotzdem Fans hat.
Okay. Ja, also differieren. Ich glaube, dass also der Grundaspekt ist einmal, zu, was ich jetzt weiß, mich mit so einem Zweitausseelaner, aber zu 100% gleich. Die Proben werden gleich abgehandelt, Angriffswürfe werden gleich abgehandelt. Von mir aus hast du halt im einen Regelsystem der Zauber Blitz herbeirufen und im nächsten Regelsystem hast du Blitz beschwören. Ja. Und mag vielleicht in der Ausführung leicht variieren, aber wenn ich es einmal so sagen darf, es gibt natürlich Klassenunterschiede und alles, aber meines Erachtens ist es dasselbe. Das heißt, in einem anderen Gewand.
Ja, das heißt im Endeffekt, wenn irgendwer D&D kann, kann er Pathfinder umgekehrt auch im Großen und Ganzen. Versteht er zumindest, wie er die Würfe machen muss oder ähnliches.
Ja, natürlich. Man muss sich dann wieder die Regeln ausstudieren und findet natürlich, dass die Zauber anders hassen und auch anders funktionieren. Aber das Grundkonzept, ich meine, wie bei den meisten D20-Systeme, komplett gleich. Ja. Und ich habe zum Beispiel mit dem Umstieg von 3.5 auf Pathfinder überhaupt kein Problem gehabt. Ja. Und das wird auch den anderen nicht so gehen.
Prestigeklassen?
Gibt's.
Ja, mehr als genug.
Haben sie weiter hinterholen von 3.5.
Multiclassing wahrscheinlich
auch kein Ding. Ja. Aber was mir vorkommt, dass im Pathfinder weniger Sinn macht, als wie in Dungeons & Dragons.
Ja,
Das heißt, weniger. Du verlierst mehr als gegenüber den Nutzen, als eigentlich haben hättest du.
Ja, definitiv. Also ich hätte jetzt noch kein Multiglas-Bild jemals wo gesehen, der wirklich Sinn macht.
Ja, nicht.
Absolut. Sie haben es zwar implementiert. Mhm. Ja.
Du kannst das machen.
Ja, aber ich hätte jetzt, ich meine, gut, ich bin ja kein Regelmechaniker. Ich muss ja auch ganz offen ehrlich gesagt dazu sagen, das war ja der Alex, was da jetzt sofort war, okay, den und das musst du kombinieren, dass du das und das rauskriegst.
Nein, Multiglasen wirklich nicht. Da ist mir aber nichts eingefallen.
Nein, es macht in dem Setting, ein Prestigeglas macht Sinn, ja. Aber Multiglassing konnte ich jetzt nicht behaupten, dass das bei Pathfinder Sinn macht, was aber bei denen die 3.5 durchaus Sinn gemacht hat.
Für die Leute, die nicht wissen, was ein Prestigeglas ist, wie würde man das am besten erklären?
Sagen wir mal so, du hast Level ja von 1 bis 20 und die ersten 10 Level spielst du ganz normal in einer Klasse. Das Klassische vom Dienst ist, ich spiele einen Barden, der typische Supporter vom Dienst. Der spielt halt von Level 1 bis 10. Dann kannst du dich entscheiden, okay, entweder spiele ich bis Level 20 als Bade weiter oder sage ich, okay, ich möchte jetzt ein Drachenjünger werden. Das kannst du nur, wenn du Hexenmeister bis Level 10 bist oder Bade Level 10. Dann kannst du 10 Levels machen in Hexenmeister. Hast du sogenannte
Prestige. Du meinst den Drachenjünger, du hast gerade gesagt, man kann aus Bade dann 10 Level aus Prestigeklasse in Hexenmeister machen.
Nein, ich meine, du kannst als Bade oder Hexenmeister 10 Levels dann als Drachenjünger machen. Und dann kriegt man halt Drachengestalt und Drachenatem und sowas. Aber das ist was, das muss man wissen, bevor man sich einen Baden macht. Man spielt jetzt nicht im Baden bis Level 10 und sagt, ja, ich gehe jetzt auf High Charisma und Pipapo. Und
das bedeutet aber gleichzeitig, dass im Gegensatz zu vielen anderen Systemen, muss ich mir vorher schon Ideen machen, wie mein Endgame ausschaut.
Nicht bei jeder Klasse, nicht bei jedem Charakter. Bei Prestigeklassen ist es wichtig.
Aber es wird im Prinzip mal grob überlegt
also, haben. Also ich sage es jetzt einmal aus meiner Erfahrung, was ich damit gemacht habe, man weiß bei Level 1 schon, wie der Charakter mit Level 20 ausschaut. Ja, es mag kleine Abänderungen geben, ja, aber das ist auch das große Problem, was, sei es jetzt Pathfinder Dungeons & Dragons hat, die Geschichte von dem Charakter ist vorgeschrieben, wie er sich entwickelt, was für Talente das er kriegt. Er kann aus seiner Rolle nicht mehr ausbrechen, weil es sonst einfach unspielbar oder unnütz wird. Ja, also kommt mir jetzt nicht erinnern, dass es wirklich Versatile-Charaktere gibt, also die sehr vielseitig sind. Das gibt es in dem Setting einfach nicht. Oder?
Du hast eher praktisch die Aufgabe für den, die Aufgabe für
genau,
den.
Genau, es ist relativ gestreamlined, das Ganze. Und das ist auch das, was ich ein bisschen traurig finde an dem System.
Trotzdem hast du sehr viel In-Game, sage ich mal so, Charakterprogression, was halt Storytelling betrifft. Das gibt es natürlich schon in die volle
Qualität. Ja, aber rein jetzt vom Charaktersheet her gesehen, kann der ich normalerweise, oder jeder vorherige D&D- und Pathfinder-Spieler, kann der mit Level 1 schon sagen, wie sein Charakter mit Level 20 ausschaut.
Wegen der Progression in-game, was du gerade gemeint hast. Wie kann man sich das vorstellen? Oder was hast du damit gemeint genau?
Was die Helden jetzt machen in der Welt und wie sie sich darin interagieren und wie sie das dann widerspiegelt, wie der Charakter sich entwickelt. Zum Beispiel der Alchemist von einem Bekannten von uns, der ist halt sehr, sehr chaotisch neutral, sagen wir es einmal so. Und der muss halt, nein, der ist rein neutral, Entschuldigung. Und der muss halt manchmal ein paar böse Sachen machen und einmal ein paar gute Sachen machen, weil er ist halt so in der Mitte, dass er sich halt die Balance hält. Und Charaktere lernen halt dazu, dass sie nicht zum Beispiel Mörder-Hobos werden und einfach auf alles draufschießen. Ein gutes Beispiel ist, wir haben einmal eine Auseinandersetzung gehabt mit einem Geist, daraus gelernt, oh mein Gott, Geister sind böse. Was passiert bei der nächsten Begegnung? Ein Geist kommt auf uns zu, es fliegen 5 Bomben in seine Richtung vom Alchemist. Dass das der Questgeber war, war dann schlecht.
Na gut, aber das sagt ja eigentlich was, dass ihr keine Progression gemacht habt aus Charaktere.
Doch, danach schon. Oder ich erinnere mich nur, dass mein Samurai, der eigentlich immer der Hau drauf und gib ihm und grantig und Ehre, jetzt der Diplomat der Party ist. Mit einem Durchschnittscharisma-Wert von 10. Der Samurai, ne, der Samurai ist ein Streitschlichter, es hat sich so ergeben. Ich bin jetzt der Diplomat, ich habe meine Fertigkeitspunkte da reingesteckt, weil ist halt so. So als kleine, also unkomplizierte.
Ja, aber es ist, da muss man jetzt einfach mal auf das Grundkonzept von Pathfinder wieder zurückgehen. Soziale Interaktionen werden jetzt nicht wirklich dargestellt. Ja, man, es gibt Zusatzregelwerk oder Zusatzkartenspiel, sage ich jetzt mal, das was soziale Interaktionen ein bisschen, müssen wir sagen, interessanter machen. Aber prinzipiell ist das Ganze entweder immer mit einer Diplomatieprobe
einschüchtern oder blöffen.
Ja, einschüchtern, blöffen oder Diplomatieprobe abgehandelt. Ja, einfach W20-Wurf, also relativ simpel gefallen.
Also das heißt, sagen. Es ist dem Papa relativ so nahe, dass sie ziemlich gleich sind, was das betrifft, im Sinne von am besten ein Battlemap oder ähnliches.
Ja, natürlich. Also um es mal kurz auf den Punkt zu bringen, wurscht, ob jetzt Dungeons & Dragons oder Pathfinder, mhm, ist für mich einfach ein Dungeon-Crawler, der was sich ein paar Rollenspielelemente geschult hat. Ein paar meine damit, sie haben die Regelwerke von den RPGs übernommen, ja, haben aber die restliche Mechanik von den Dungeon-Crawler geklaut. Ja, weil du müsstest, ich weiß nicht, wie viele Bänder durchwürzen, ja, an Regeln und Regeln, aber de facto eigentlich nur dafür, dass du auf der Battlemap geil bist. Ja, man muss offen und ehrlich sagen, es ist so.
Ja, für Diplomatieproben reicht es einfach, den Wert in diese drei, also Blöffen einschüchtern und Diplomatie einfach hochzudrehen. Und wenn du dann, sagen wir so, das kombinierst mit ein bisschen gutem Roleplay in diplomatische oder, sagen wir so, soziale Auseinandersetzungen, mhm, was man hat, hat man eigentlich diesen Aspekt abgehakt. Mhm. Das ist dann halt dieses klassische Verhandlungs-Roleplay. Natürlich gibt es noch andere Situationen, wie komme ich jetzt von A nach B und so Geschichten oder wie mache ich Problemlösungen außerhalb von einem Kampf, wie Klettern oder ein Seil schieben, was wir sogar mal geschafft haben.
Seil schieben.
Ja, das passiert, wir haben einen Gegner besiegt und wir wollten seine Leiche natürlich an Land ziehen, weil er war im Wasser. Mhm. Ein Banyip war das und ja, der war schwer. Also bringt unser Papa ein Seil an und wir sagen, wir helfen alle, zusammen wir das so groß und stark. Und auf einmal liegen da mit dem NPC, der uns geholfen hat, 5 Einser. Das heißt 5 kritische Patzer. It's magic, wir haben es geschafft, ein Seil zu schieben. Wir wissen nicht wie, aber wir haben ihn einfach weg von uns geschoben. Finde ich eine sehr gute, spontane Interpretation damals vom Stimmleiter. Hat mir wirklich gut gefallen.
Ja, und 5 Einser sind relativ selten, ja.
Drum. Aber genau solche What-the-fuck-Momente sind halt das, was einen gewissen Reiz auf dem Pathfinder ausmacht, wo man sich dann halt als Spielleiter, wie gesagt, aus dem Arsch
zieht. Ja gut, aber das hast du eigentlich in jedem Pen and Paper, das hat jetzt nichts rein mit Pathfinder zum Darstellungsmerkmal.
Das heißt, diese Abenteuerpfade sind im Prinzip eigentlich abgeschlossene Kampagnen, wenn man das jetzt nochmal Resümee ziehen kann. Genau. Wie schaut dann das NIRF-15-Kampagne aus, oder?
Bauer Ebrechts kranke Kuh. Okay. Die Kuh von Bauer Ebrecht, naja, ist krank gewesen und ist halt von einem anderen, ist halt von einem kranken Goblin geklaut worden. Du als Heldenparty machst dir auf, haust diesen Goblin nieder, kommst zurück, oh, das habt ihr gut gemacht, ihr habt ja 10 Gold. Der steigert sich dann halt auf 3 Goblins, dann halt auf ein paar Goblins und einen Oger und irgendwann einmal am Ende einer Kampagne bist du dann halt bei, oh mein Gott, der Drache hat die Prinzessin entführt oder greift die Stadt an. Das ist so das absolut klassischste.
Also für das, der noch nie D&D oder Pathfinder oder generell ein Rollenspiel gespielt hat, der Baldur's Gate, Neverwinter Nights oder ähnliches gespielt hat, weiß genau, was er erwartet in Wahrheit.
So ziemlich, ja. Also das Grundkonzept. Mit erfüll eine Mission, krieg mehr Loot, werd stärker, erfüll eine schwerere Mission. Und diese ganzen kleinen Missionen sind wahrscheinlich Teil von einem riesigen Plot, die halt zusammenkehren, wo halt dann der bitterböse Endgegner halt der Verursacher all dieser Probleme und dieser Missionen war und dann ist es im Endeffekt abgehakt. So kann man es ganz, ganz simpel und einfach und streamlined spielen.
Ja, kann man. Ich meine, es gibt natürlich schon wenige andere Abenteuergeschichten auch noch, ja.
So wie sie alle machen.
Ja, nein, aber es gibt dann auch so die typischen Mörderkomplotte, die man aufdecken muss, ja.
Also es gibt dann schon soziale Schwierigkeiten auch in dem Sinn.
Ja, natürlich, aber meistens ist jetzt nur meine subjektive Wahrnehmung. Ja. Ändert das Ganze darauf, dass man entweder irgendwann jetzt im sozialen Zusammenhang verkloppt, ja, oder in einem Dungeon-Man verkloppt. man muss sagen, es ist wie beim großen Onkel, einfach eine große Haut-drauf-Partie. Best gesagt, natürlich mit viel Storytelling und man hat schon mal abseits jetzt von Dungeons auch Quests, die aber relativ marginal gehalten sind oder nicht sehr aufwendig gestaltet sind, was aber das Regelwerk nicht zulässt, dass man es aufwendig gestalten würde. Weil was aufwendig ist, sind die Kämpfe.
Ja.
Definitiv.
Aufwendig wegen dem Management, was man betreiben muss?
Wegen allem. Zeit, also allein der Zeit, was drauf geht. Die Regeln, was man kennen müsste.
Maps designen, die Kämpfe durchdesignen, die Dungeons designen. die Regel, wie er sagt, die Regeln kennen, die Magie vorbereiten. Ich meine, schau dir bitte die Map von unserem Kollegen, den Ordner von unserem Kollegen an, der spielt im Endeffekt an Kleriker der Heilung und der Zerstörung. Im Endeffekt, er hat keine Gottheit, der hat eine Spellliste. Oh mein Gott. Der hat, glaube ich, fast jeden Spell, auf den er Kleriker zugreift hat.
Das heißt, wann irgendwie anfangen wir mit Pathfinder, dann war es natürlich am geschickten, weil dann gehen wir mal davon aus, dass er Gruppenhaus uns wieder nicht anfangen. Ja. Dass er sich dann einfach irgendeinen Abenteuerpfad hernimmt und das war's. Und die begleiten ihn dann von Level 1 weg bis zum Schluss wahrscheinlich, oder?
Ja, also sagen wir mal so, du hast Gruppen, die jetzt komplett das erste Mal Pathfinder spielt. Mhm. Sie hat es halt noch nie gespielt. Dann ist es wirklich am besten, derjenige, der am meisten Pen and Paper Erfahrung hat, falls es den gibt in der Gruppe, oder der halt am besten als Spielleiter geeignet ist, schnappt sie halt dann wirklich diesen Kampagnenband, wie zum Beispiel Erwachende Runenherrscher, lest sie den einmal durch, lest sich das Grundregelwerk und das Spielleiterhandbuch durch. Die restliche Party muss im Endeffekt nur das Grundregelwerk durchlesen und halt die Regelwerke, mit denen sie spielen wollen. Und dann können sie eigentlich schon sagen, okay, wir generieren Charaktere und derjenige, der einen Spielleiter macht, der fährt einfach genau, der ackert das Buch ab. Mhm. So kommt man mal eine ins Pen and Paper und hat eine sehr, sehr gute Guideline, wie das man sich jetzt verhalten muss.
Das heißt aber schon, dass ich davon ausgehen muss, dass diese Abenteuerpfade schon einen atmosphärischen Flair auch haben und nicht einfach nur, da gegnen wir herum und wir gehen zum nächsten Gegner.
Ja. Nein, natürlich wird man mit Fluff eingedeckt, ja, aber wenn man den Fluff jetzt mal ein bisschen weglässt, ja, übrigens jetzt, welche Kuh war es vom Bauer irgendwas?
Bauer Ebrechts kranke Kuh.
Ja, genau, das ist jetzt die Kuh vom Bauer Ebrecht, ist, warum ich in einen Dungeon gehe und einen Goblin verhau, oder weil der Wirt zu mir sagt, hey, willst du nicht die Finger schmutzig machen, gibt jetzt einen guten Tag, Goblin verhauen, ja. Oder die Prinzessin ist gestohlen worden, geh Goblin verhauen, ja.
Na, unterm Strich sehen sie natürlich, das hey, alles immer Motivationen, damit man zum...
Am allereinfachsten ist, wenn die Party einen Paladin hat, dann muss man nur sagen, da ist Böses und der Paladin rennt einfach schnurstracks in die Richtung, weil er muss Böses zerschmettern.
Was ist aber, wenn du sagst, du willst böse Gruppe spielen?
Das ist schwierig.
Gibt, kann man
ja, machen. Ja, grundsätzlich hast du ja die, wie bei D&D, wie wir schon mitgekriegt haben, das Thema mit ja von neutral bis böse. Und
so. Also ich persönlich muss sagen, ich habe zwar noch nie eine böse Gruppe gespielt, aber das Problem, was man wahrscheinlich hat, ist nämlich wahrscheinlich genau die Motivation. Weil was ist die Aufgabe einer guten Gruppe? Es gibt, also gut Anführungszeichen oder teilweise moralisch flexibel. Ist auch sehr interessant. Die Aufgabe ist halt, es ist irgendwas Böses, man muss ihn beschützen, man hat immer eine Aufgabe. Spürt man jetzt wirklich eine böse Kampagne, chaotisch böse, just for the lols, naja, da ist ein Waisenhaus, da gehen wir drauf, da kommt eine Heldenparty, die hocken wir um, was machen wir heute? Wir zünden eine Stadt an. Okay, da kommt eine andere Heldenparty oder halt von dort das ansässige Militär und die Stadtwachen. Die hacken wir um. Wir wollen einen bösen Plan machen oder Ritual. Ja, wir sammeln Materialien und dann hacken wir wen um. Böse Party kann ich mir vorstellen, dass das zwar ganz witzig ist für so One-Shot-Abenteuer, aber für längerfristig zum Spülen dann die Motivation ausgeht.
Das heißt, dass du, wenn du das hergehst und sagst, okay, nimmst das ganz blödeste Beispiel her für eine böse Party. Wir gingen jetzt her und sagen, wir sind jetzt bei Herr der Ringe.
Ja.
Und ich bin jetzt nicht der Frodo, sondern ich bin jetzt der, der sagt, ich brauche den Ring, damit ich mein Reich vervollständige. Wird das eine Motivation für eine Gruppe sein oder nicht?
Kommt darauf an, ob er in der Gruppe mitrennt, also ob er jetzt ein Gegenspieler der Gruppe ist, oder ob du sagst, du spürst prinzipiell eine Gruppe, die am selben Strang zieht. Weil in Pen and Paper ist es meine Erfahrung gewesen, immer besser, wenn die gesamte Gruppe an demselben Strang zieht, weil es ansonsten persönlich zu Diskrepanzen und Komplikationen am Tisch selber kommt, wenn der eine gegen den anderen intrigiert.
Das heißt, im Endeffekt ist es schon so, dass man davon ausgehen muss, wann einer böse Einstellung hat, dass er eher egoman handeln wird.
Muss nicht unbedingt sein. Es kann ja auch sein, dass man böse und gut ist immer so eine relative Angelegenheit. Aber nimmst du eine rechtschaffend böse Party, ja, die sind an Gesetze
Höllenritter zum Beispiel.
Gebunden zum Beispiel. Und alleine, wie du vorher die Beschreibung gemacht hast mit, ja, sammeln wir Holz, machen wir Falle, machen wir was Böses. Ich meine, das kann ja genauso langweilig auf eine gute Party auch umstolpen und sagen, ja, sammeln wir gut, befreien wir das Waisenhaus, ja, haben wir was Gutes da, ja, gehen wir ein paar Uwes, Kuh retten, gehen wir einen Goblins kloppen, haben wir was Gutes da, ja.
Ja, also, als Spielleiter hast du halt vom System her vorgegeben, mehr Möglichkeiten, eine gute bis moralisch flexible Party zu supporten. Wo ich es mir noch eher vorstellen kann, ist, wie der Manzi gesagt hat, eine rechtschaffend böse Party, die einen Leitfaden hat und wo ich sage, die Party an sich zieht in dieselbe Richtung und an demselben Strang. Dann funktioniert es.
Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, es gibt die heilige Kuh Elsa und die heilige Kuh Elsa ist von einem Dämonen besetzt und das wissen zum Beispiel die Heldengruppe oder Anti-Heldengruppe oder nicht, dann würde das vermutlich für längere Zeit funktionieren.
Wahrscheinlich, ja. Also, wie meinst du jetzt von einer, die heilige Kuh Elsa?
Ja, wenn wir zuerst einmal die Kuh Elsa
von Barak. Achso, und ja, du meinst das, wenn die Heldenparty eine gemeinsame Aufgabe haben, wo sie gemeinsam daran arbeiten können,
genau.
Ja, das ist sehr wichtig in einer Gruppe. Jetzt liegt es natürlich am Spielleiter, wie er das ummünzt und wie er die Motivation darlegt.
Die Frage kommt nämlich aus der Seite aus, wenn ich mir überlege, klassischerweise Baldur's Gate und, dass der bei jedem Party-Member ja eigentlich immer eigene Zwischenziele, die sie erreichen wollen. Das hast du an und für sich in einem normalen Rollenspiel ja. Das heißt, jeder hat eigentlich ein privates Ziel, das nicht immer deckungsgleich ist mit der Gruppe. Von daher, sind solche Dinge vorgesehen auch in Abenteuerpfaden oder ist es eher, ich habe ein Ziel, auf das arbeite ich hin und das war's?
Vom Pathfinder eher nicht, was ich mich entsinne. Also die, was ich gelesen habe.
Naja, das ist generell weniger in die Pen and Paper Regelwerk, aber auch bei Dungeons and Dragons nicht, weil ja das persönliche Ziel ja am Spieler liegt und das kann ja auch der Autor von so einem Abenteuerpfad oder.
Oder anders gefragt, bei der Generierung vom Helden oder vom Charakter, nehmen wir es einmal so. Habe ich da irgendwo einen Punkt, wo ich ein persönliches Ziel definieren kann oder definieren muss oder sowas?
Mehrere. Einerseits kann ich einfach sagen, okay, ich überlege mir eine Lore für meinen Charakter und ich sage, das ist meine Motivation, das ist, was nicht, mein trauriges Schicksal und pipapo und diese Ziele verfolge ich und das will ich machen. Ich kann auch zum Beispiel hergehen, was ich einmal gemacht habe, dass ich sage, okay, ich schreibe gewisse Punkte auf, wie zum Beispiel, weiß nicht, ich habe verlorenes Gedächtnis oder ich habe eigene Ziele, das gebe ich dem Spielleiter, diesen Zettel, und das wissen die anderen Spieler nicht, das weiß nur ich und der Spielleiter. Der Spielleiter kann das irgendwann einmal hervorholen und sagen, gut, jetzt kann ich damit arbeiten. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder es gibt den Pathfinder auf der Homepage unter die Hilfstools, im PRD5 Footstep heißt das, die Seiten, Zufallsgenerierung von einem Hintergrund. Das heißt, ich kann jetzt sagen, gut, ich brauche eine Intention für irgendwas, dann gibt es halt auch W100 dabei, dann sage ich Kindheitsschicksal, würfelt immer drauf und schau, okay, passt mir das zum Charakter. Und dann heißt es, okay, du kriegst die Quest dadurch. Dann lese ich mir die Quest durch, denke mir, ja, klingt ganz witzig, klingt cool, übernehme ich. Oder irgendeinen Wesenszug, einen Charakterzug. Damit kann man spielen, muss man aber auch nicht.
Ist das eher für NSCs?
Nein, das ist für Spieler gedacht.
Echt?
Ja.
Ja, aber man muss eins dazu sagen, das Regelwerk belohnt die für die Erfüllung deiner persönlichen Quests zu 0%.
Okay.
Also das kann man sich selber, weil man lustig ist, ausarbeiten, ja, aber es ist kein Punkt, der am Charakterzettel draufsteht. Oder ich finde es auch ein bisschen kontraproduktiv in so einem System, weil jeder hat dann seine Ziele, möchte es natürlich erreichen, weil er gibt ja Goodies dafür. Und naja, dann womöglich sträubt die persönliche Quest an drei unterschiedliche Enden der Welt und schon hat man die Party zerteilt oder zerstritten. Ja.
Ich zum Beispiel habe in Starfinder einen Androidentechniker generiert und der ist einmal halt von einer Fabrik runtergefallen und da halt ein paar Hintergrundpunkte, die habe ich dann halt meinem Spielleiter aufgeschrieben, was halt so war, was ich mir überlegt habe für meinen Charakter, was Sinn macht, was jetzt nicht irgendwas irrsinnig abwegiges ist, sondern einfach so, okay, fluff, cool, damit kann man arbeiten und irgendwann einmal zieht er das halt hervor und sagt von sich aus, jetzt passt mir das in meine Story, jetzt kann ich damit arbeiten. Somit zerteilt er jetzt nicht die Heldenparty mit, ja, der rennt jetzt auf Sidequest und der rennt auf Sidequest, sondern der Spielleiter riecht sich nach dem Background von die Spielercharaktere, implementiert er praktisch in seine Story.
Ja, das finde ich spannend. Also wenn diese Ziele, die vordefinierten, die es doch gibt, sehr breit gefächert sind und nicht zu sehr in der Geschichte eingreifen, finde ich das sicherlich optimal. Absolut. Und das ist eine Bereicherung sicherlich für jeden Spieler. Das ist echt spannend, ja. Ja, was würde, wir sind schon so weit vorgedrungen, was würde man brauchen zum Spielen oder wo kann man sich Informationen holen?
Ja, dann fange ich mal. Ich meine, grundsätzlich, wie bei jedem anderen Pen and Paper, Regelwerke. Ne?
Würfel und Regelwerke.
Das ist immer so der Anfangspunkt. Ich meine, was eine Besonderheit am Pathfinder-Regelwerk ist, ist, dass es eigentlich komplett Open Source ist. Mhm. Also ich weiß jetzt genau nicht, die Internetseiten, es ist...
PRD5.footstep. PRD5.footstep.
Genau, da sind alle Regeln hinterlegt in einem eher Mauern, auf einer Mauern-Homepage. Also sie haben sie, Ulysses hat sich da jetzt nicht sehr viel Mühe gegeben.
Das hat nicht Ulysses gemacht.
Nicht? Nein, das ist nicht initiiert worden. Das war so nicht initiiert worden von Ulysses. Ulysses hat nur das übernommen und supportet das mit, weil der ursprünglich keine Zeit mehr gehabt hat oder ähnliches. Ja. Von dem her, ja.
Achso, ich hätte nicht mehr geglaubt.
Die deutsche Version, nicht die englische, die deutsche.
Genau,
weil
es gibt das deutsche, das PRD5.footstep
ja, und genau.
Das englische,
das, ja, das englische ist das von Paizo.
Genau, das ist von Paizo.
Ja, vom Verlag. Aber es ist ja so der Grundpunkt von dem ist ja das, jede Regel, was es in gedruckter Form gibt, gibt es ja frei online. Mhm. Ja, mal mehr, einmal weniger gut auffindbar. Und das ist immer so ein wenig so der Ansatzpunkt, wenn man zum Beispiel spielen will.
Ich gebe dir einen kleinen Tipp, geh mal auf das Regelwiki von DSA. Nur mal so nebenbei.
Ja.
Und gehen wir auf Suchen. Aber ist egal.
Nein. Du, ich würde jetzt nicht verurteilen, ich sage es nur für mich auch. Ich bin kein DSA-Spieler, darum geht es mir jetzt auf dem A vorbei. Ja. Ich kenne auch andere Aspekte wie, sagen wir, Shadowrun oder Cthulhu, da findest du kanzige Regeln online. Ja, aber man merkt natürlich, die Seiten sind jetzt nicht sehr gut im Schuss, aber man findet alles. Ja. Gerade für den Einstieg, das komplette Grundregelwerk kann man sich so durchlesen. Aber natürlich ist es angenehmer, sich einfach jetzt die PDF zu kaufen oder das gedruckte Buch.
Das Angenehme an der Homepage ist, dass verlinkt ist. Wie zum Beispiel, okay, ich brauche den Skill dafür, dann mache ich im Endeffekt mittlere Maustastenklick, okay, was tut der Skill? Und da ist halt verlinkt, okay, Requirements, das Talent, was brauche ich für das Talent, was tut das? Wieder nächster Klick. Das ist halt der Vorteil von der Homepage, man findet schnell Sachen.
Das, weil ich jetzt die Erfahrungen vom DSA-Wiki habe, was im Prinzip das Service von der Struktur vom Ding, wie man es einmal angeschaut hat, ist, du hast eigentlich alle Regeln drinnen. Wie aktuell ist halt dann das Thema, wie es eingepflegt wird, das ist da genau dasselbe. Aber es sind nicht drinnen Bilder und es sind nicht drinnen Flufftexte und ähnliches, weil die ja Copyright geschützt sind. Also Urheberrecht, so muss man sagen, fairerweise. Und von daher... Ich habe es einmal überlegt gehabt, ob ich nicht meinen Charakter generiere mit dem Online-Wiki und ja, irgendwann bin ich ausgestiegen.
Nein, das ging eigentlich beim Pathfinder sogar relativ gut.
Pathfinder geht's, ja.
Ja.
Da hast du es schön verlinkt, ja.
Also, wie gesagt, da ist halt auch die Grundintention da, die Regeln müssen frei sein. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum Pathfinder so nahe an Dungeons & Dragons rankommen hat dürfen oder China.
Wegen der OGL, ja, glaube ich, ist das.
Ja, andere. Ich habe mich da nie genau damit auseinandergesetzt, muss ich sagen. Aber so, ich glaube, ja, der erste Ansatzpunkt war, wie gesagt, einmal Grundregelwerk ja, oder freie offene Spielrunden, wenn sie irgendwo angeboten werden, einfach mitmachen. Dann fällt halt nur standardmäßig Charaktersheet und ein normales Standardwürfelset von W3 bis W20. Ja. Wobei der W3 natürlich kaum auch durch einen sechsseitigen ersetzen.
Was ich noch empfehlen kann, ist ein kleines Büchel, wo man sich zum Beispiel irgendwelche Charakternotizen oder vor allem Inventarslots oder kurz seine Skills aufschreibt. Das ist sehr, sehr hilfreich. Mhm. Wo man zum Beispiel hat, weil im Charaktersheet selber hat man zwar Platz, okay, ich habe diesen Skill, aber wenn man jetzt sagt, okay, man spielt jetzt einen Monat nicht weiter, wie genau ist das jetzt gegangen, schlage ich mir Büchel auf, okay, das und das und das. Oder wie viele Ressourcenpunkte von meiner Spezialfertigkeit habe ich, was habe ich im Inventar, wie viel Gold habe ich. Einfach so ein bisschen ein Charakterbuch, wo ich sage, da trage ich halt meine ganzen Pen-and-Paper-Charaktere ein. Das ist halt was ich persönlich sehr empfehlen kann.
Wie schaut denn jetzt Pathfinder 2 aus? Habt ihr da schon irgendwelche Ideen oder Erfahrungen gesammelt?
Wird einfach akkurat ignoriert.
Ja.
I'm really sorry, ich habe einmal kurz drüber geschaut. Ich meine, sie haben natürlich interessante Neuerungen daherbracht, ja. Zudem, dass das Ganze ein bisschen vereinfachen oder das Spiel in drei Teile einteilen. Das eine war Erkunden, das zweite war die Begegnung und das dritte war der Kampf dann. Prinzipiell eine interessante Herangehensweise, aber natürlich, klar, ich kaufe mir wieder 20 Regelwerke um a 40 Euro das Stück, weil ich hab's ja, ne? Hey, shut up, take my money. Nur dazu muss ich sagen, habe ich die Herangehensweise, dass man in die Beta kommt, von Ulysses absolut nicht okay gefunden, dass ich für mich sage, ich werde es einfach nicht spielen, außer es wird die Spielspaßgranate schlechthin, was ich nicht glaube, dass es werden wird.
Für das ist sicherlich zu nahe im Original.
Ja,
Ja, nicht nur das, aber ich meine, das 3.5er oder Pathfinder, was im 3.5er passiert, ist weiterhin geliebt, ja, seit Jahren und das mit gutem Grund meines Erachtens. Ja.
Ich persönlich habe es 2er ausprobiert in einer Demo-Runde und das Spannende war das, dass der Spielleiter dieses Beta-Regelwerk ja mitgehabt hat, dieses Pseudo-Kunstleder eingebundene, um keine Ahnung wie viel der. Ich glaube 50 oder 60 Euro, was das Ding kostet, oder mehr sogar. Mhm. Und während er das noch erklärt hat, hat er noch erklärt, was sie in der Zwischenzeit schon wieder geändert hat. Und dann haben wir 2 Wochen oder 3 Wochen darauf wieder gespielt und dann haben sie wieder einige Dinge geändert. Also es ist...
Und schon ist die Episode wieder zu Ende. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Drachentöter Mike.